Deutschlandfunk, Information und Musik.
Mehr als 11.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Corona-Fallzahlen steigen in Deutschland auf ein neues Rekordhoch. Und die einen können es nicht mehr hören, die täglichen Corona-Meldungen reagieren resigniert bis wütend über das Wirrwarr zwischen Inzidenzwert, Ausgangssperre und Beherbergungsverbot. Die einen sind genervt, die anderen verunsichert und vorsichtig. Dabei fühlte sich der Sommer fast nach Normalität an. Doch nun ist sie da, die zweite Welle, und mit ihr die Angst vor einer Gefahr, die eben nicht so sichtbar ist wie der bissige Hund im Vorgarten des Nachbarn. Wie wirkt sich also eine dauerhafte Bedrohungssituation auf das Gemüt aus? Nutzt sich Angst ab? Gibt es also eine gewisse Angstadaption? Ich sprach mit Professor Borwin Bandelow von der Universität Göttingen. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und auch Gründer der Gesellschaft für Angstforschung. Von Borwin Bandelow wollte ich wissen, ob sich viele an die Angst gewöhnt haben, also ob es bei der zweiten Welle eine Art Angstadaption gibt.
Am Anfang war das so, dass die Menschen sehr stark reagiert haben. Das ist immer, wenn eine Gefahr kommt, die neu und unbeherrschbar erscheint, dann haben wir davor mehr Angst als vor bekannten Gefahren wie Autounfällen oder bekannten Grippewellen. Und dann kam eben die Phase, dass etwa 4 Wochen später, wo die Angst von den Menschen als äußerst realistisch eingeschätzt wurde. Das heißt, man hatte doch Respekt, und jetzt kommen wir in eine Phase, wo doch viele Menschen nicht mehr auf die Ratschläge der Politiker hören. Und das liegt nicht etwa daran, dass die Politiker sich ständig widersprechen und mal andere Vorschläge machen für Mecklenburg-Vorpommern als für Bayern, sondern es liegt offenbar daran, dass die Menschen aufgrund ihrer eigenen Erfahrung sich ein eigenes Risikoprofil erarbeiten. Das heißt also, sie sagen sich, ich habe überhaupt noch keinen kennengelernt, der Corona hatte. Und die Möglichkeit, dass ich mich jetzt infiziere, die ist doch sehr entfernt. Und deswegen denke ich, dass ich jetzt ein bisschen unvorsichtiger werden kann. Das sagen sich die einen. Andere, und das ist Gott sei Dank die Mehrheit, die halten sich eben doch an die AHA-Regeln und machen also jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ihr Risiko erhöht. Aber jeder hat für sich selber etwas zurechtgelegt, weil Menschen eben auch aufgrund von Erfahrungen reagieren. Man tastet sich sozusagen an Corona ran wie ein wildes Tier. Man will so weit an das Tier rangehen, bis es einen nicht, so dass es einen gerade mal eben nicht erwischen kann.
Aber wenn Sie sagen, dass Menschen die Erfahrungen in ihr Verhalten mit einpreisen, dann klingt das ja so, als wären das vernünftige Entschlüsse. Und Angst provoziert ja oft nicht unbedingt vernünftige Entschlüsse.
Ja, Menschen müssen sich arrangieren. Das ist so ähnlich wie Menschen, die in Kabul oder in Rio de Janeiro leben. Die müssen ja auch damit konfrontiert werden, dass man entweder Opfer einer Bombe wird oder Opfer eines Überfalls wird. Und alle diese Menschen wollen trotzdem ihr Leben weiterleben und tasten sich ran und haben dann eben bestimmte Regeln, was in welche Gegenden sie nicht gehen und wie sie sich vorsehen. Und so, das ist die einzige Möglichkeit, wie sich Menschen an Gefahren gewöhnen können.
Kann man sich das ungefähr so vorstellen, wie bei einem starken Duft, den man ständig trägt und ihn dann auch gar nicht mehr riecht? Also, dass es auch bei der Angst so eine Art von Reizadaption gibt, sodass man die Angst irgendwann gar nicht mehr merkt, weil Sie ja sagen, man muss sich daran gewöhnen, beziehungsweise man muss sich arrangieren, wie Sie sagten, um mit der Situation klarzukommen. Ist es also eine Angstadaption?
Ja, das ist tatsächlich so, dass Menschen sich an Gefahren adaptieren können. Und die Reaktion von Menschen auch in Deutschland adaptiert sich auch. Das haben wir gesehen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war das Leben ja auch extrem schwierig. Und trotzdem haben die Menschen daran sich adaptiert. Deswegen glaube ich auch, dass sie sich zu Corona-Zeiten auch immer an diese Gefahr gewöhnen und langsam an die Gefahr herantasten.
Wo Sie es gerade ansprechen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine gewisse Zeit danach in der Wiederaufbauphase, gab es eine sehr starke Grippewelle, an der wirklich sehr schnell sehr viele Menschen gestorben sind. Aber es gab eigentlich nicht so viel Aufregung darum, weil die Menschen, glaube ich, oder die deutsche Bevölkerung immer noch sehr den Krieg präsent hatte, die vielen Toten, die Tatsache, dass Menschen auch verhungert sind. Und sie haben damals nicht so vorsichtig auf diese Grippewelle reagiert wie jetzt auf die Corona-Pandemie. Gibt es da auch so die verschiedenen Ausgangslagen, die das Verhalten beeinträchtigen oder beeinflussen?
Ja, das kann man ja auch jetzt in Ländern wie Afrika sehen, wo eben Menschen an ganz anderen Dingen sterben, wie HIV-Infektionen, dass da Corona gar nicht so sehr zur Aufregung führt, obwohl es mehr Infizierte gibt als hierzulande. Das liegt also daran, dass unsere Ausgangslage ja relativ komfortabel war und dass wir einfach nicht gewohnt sind, an einfachen Grippeviren zu sterben. Und deswegen machen wir mehr Aufhebens darum als andere Menschen.
Kann man diese Angst, die ja auch eine Form von Energie ist oder die sehr viel Energie auch freisetzt, kann man diese Energie auch in etwas Positives umwandeln?
Ja, das sieht man ja schon daran, dass die Leute jetzt sehr erfinderisch werden. Also gerade die Leute, die aus der Wirtschaft, die sehr betroffen sind, die denken sich wirklich sehr intelligente, kreative, fantasievolle Dinge aus, um mit dieser Situation klarzukommen. Und das ist immer so, dass aus Angst heraus Menschen kreativ werden und versuchen, ihr Leben dann doch wieder in positive Bahnen zu lenken.
Sie sind ja Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Ist es auch so, dass die, die es nicht schaffen, aus dieser Angst eine positive Energie zu ziehen oder einen Ausweg für sich zu finden, dass die eher in eine Form von Depression fallen?
Also man beobachtet nicht das, was eigentlich prophezeit wurde. Einige Menschen haben ja gesagt, wir sollen keinen Lockdown machen, weil dann nachher an der Folge des Lockdowns mehr Leute sterben als an Corona selber, zum Beispiel durch Suizid, wenn die Wirtschaft heruntergefahren wird. Auch Donald Trump hat das zum Beispiel gesagt mit den Suiziden. Aber das ist gar nicht eingetreten. Man hat sogar festgestellt, dass in NRW, also einem Bundesland, was sehr betroffen war, die Zahl der Suizide sogar abgenommen hat im Vergleich zum Vorjahr. Und man hat auch in den psychiatrischen Kliniken nicht bemerkt, dass jetzt mehr Leute in die Behandlung kommen, um sich gegen Ängste oder Depressionen behandeln zu lassen. Klar erwartet man auch nicht von einem Psychiater, dass er einem hilft, wenn man Angst um das eigene Restaurant hat. Aber es ist auch aus früheren Krisen bekannt, also früheren Grippe, Schweinegrippe, Vogelgrippe oder Terroranschlägen und ähnlichen Krisen. Daher weiß man eben, dass Menschen dann nicht verstärkt zu einem Psychiater laufen, sondern dass die Menschen sich da an diese Bedrohung gewöhnen und nicht unbedingt von einem Fachmann sozusagen Hilfe brauchen.
Aber dennoch nehme ich doch an, dass die Vereinsamung vieler Personenkreise zunimmt und der Mensch ist ein soziales Wesen, dem muss es doch Stress machen, wenn er weniger Kontakte hat und auch nicht mehr in den Arm genommen werden kann.
Ja, überraschenderweise ist es schon so, dass gerade die Leute, die vorher schon einsam waren, die sind gar nicht mal so sehr betroffen, wie man meinen sollte, weil die das ja schon gewohnt waren. Für die macht es nicht so einen großen Unterschied vor und nach Corona. Aber betroffen sind eher die Leute, auch jüngere Leute, die eben sich erhofft hatten, vielleicht einen Partner auf einer Party oder in einem Club kennenzulernen oder bei Sportveranstaltungen. Die sind am meisten betroffen und spüren eben diese Vereinsamung sehr viel stärker. Aber insgesamt sieht man es nicht so, dass die Leute deswegen eben in schwere Depressionen verfallen, weil sie da auch erfinderisch werden, wie man dann dennoch Kontakt mit anderen Leuten haben kann, ohne dass man dann direkt sich umarmt und so weiter.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte letztens, dass man den Menschen nicht in einer Tour Angst machen könne. Was würden Sie sagen, ist es kontraproduktiv, immer wieder den Menschen die Bedrohung vor Augen zu führen, weil sie dann irgendwann auch sagen, ach komm, das haben wir schon im Januar gehört und im Februar und jetzt ist es wieder da, mir reicht's langsam. Oder ist es sinnvoll, immer wieder auf die Gefahr hinzuweisen?
Ja, im Moment scheint es so zu sein, dass die Warnungen von den Experten, von den Politikern, Virologen oder auch von Ärzten etwas verpuffen, insofern, dass jeder Mensch ja sich selber sein eigenes Risikoprofil erarbeitet, insofern dann also gar nicht mehr hinhört, was die Politiker sagen, weil erstens natürlich auch manche Sachen gar nicht eingetreten sind, die man früher immer sozusagen als Katastrophe an die Wand gemalt hatte und andere Dinge auch eben auch nicht verhindert wurden durch bestimmte Maßnahmen der Politiker, sodass man jetzt den Eindruck hat, dass das auseinanderdriftet, dass die Politiker jetzt warnen können, wie sie wollen, ohne dass es die Menschen noch erreicht.
Was würden Sie sagen? Man spricht ja immer sehr gerne von Angst, auch von der German-Angst. Ist es vielleicht gar keine Angst, sondern nur eine Sorge?
Ja, aus der Sicht eines Angstforschers ist Angst so eine Situation, wo man eine Panikattacke hat, also mit körperlichen Symptomen wie Herzrasen, Zittern, Schwitzen oder Schwindel. Das haben wir natürlich nicht, wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen und sehen, es sind wieder 12.000 Neuinfizierte. Wir haben dann aber Sorgen, wir machen uns Sorgen. Und Sorgen machen nicht diese schweren körperlichen Angsterscheinungen, die, sagen wir mal, Menschen haben, die unter einer Angsterkrankung leiden. Aber auf die Dauer können Sorgen einen natürlich auch aufreiben. Das ist das, was im Moment passiert. Also es kommen jeden Tag neue Schreckensmeldungen hinzu. Und das besorgt natürlich die meisten Menschen.
Das heißt, am besten doch in den herbstlichen Garten oder noch besser in den herbstlichen Wald und das Ganze mal hinter sich lassen?
Ja, also eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, sich mal darauf einzustellen, dass man in der nächsten Zeit sehr viel Zeit im Freien verbringt, sich nur in kleineren Gruppen trifft. Man kann da ja die Fantasie walten lassen. Man muss ja nicht in der Party feiern, man kann ja auch zusammen im Wald spazieren gehen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man eben trotzdem die Lebensfreude weitererhalten kann, ohne dass man jetzt wilde, große Partys und Veranstaltungen macht.
Eine Empfehlung von Borwin Bandelow von der Universität Göttingen. Mit ihm sprach ich über Angst und Sorge und wie sie sich auf die Gesellschaft auswirken.